Es ist schon eine verrückte Geschichte mit diesem Nasenfahrrad. Ne? Wir, in der ersten Stunde wurden wir auch dann eher, ja, in der Herrlichkeit. Das soll auch mal wieder anders sein. Ne? Freue mich auch sehr drauf. Was verbinde ich damit? Mit dem Lied verbinde ich Staudernheim, verbinde ich euch. Also das ist ein tolles Lied, das geht richtig zu Herzen. Und ich erinnere mich auch an die vier Frauen, die wir da gemacht haben. Meine Frau meinte, machst du jetzt die nächste? Na, ich sagte, gut, ich weiß nicht, es ist eine Brüdergemeinde. Im Miteinander passiert enorm viel. Manches kriegt man direkt mit, anderes läuft eher subtil. Man muss nicht mal was sagen, sondern manchmal ist es nur eine Bewegung, nur eine Geste, nur ein Blick. Die Art und Weise, wie man Luft holt. Und ein anderer weiß schon ganz genau, ups. Manche Dinge verfestigen sich, indem dass die Upse größer und tiefer werden. Und wenn man dann so seine Jahre in einer Familie durchlebt, kann es passieren, dass sich Dinge so verfestigen, dass man den Eindruck hat, da geht's nicht mehr zurück. Da sind Verletzungen da, die man vielleicht erstmal gar nicht bewusst gemacht hat, um den anderen zu verletzen, aber es hat sich trotzdem so eingespielt. Man hat den anderen nicht verstanden, der andere hat mich nicht verstanden und wir haben nicht wirklich drüber geredet. Und da kommt auch noch die Sünde ins Spiel. Man möchte ja zuerst mal gucken, dass seine eigenen Sachen ins Trockene kommen. Und das war schon seit Anfang an so. Ich habe mal vor, ich glaube 10 Jahren ist das her, hier bei euch über Kain und Abel geredet. So zwei Jungs, die wo der eine nicht mit dem anderen konnte. Heute habe ich gedacht, werde ich über Jakob und Esau sprechen. Meine Familie kann das Schönste sein auf der Erde. Schutz, Geborgenheit bieten. Man nennt sie Keimzelle, Basis der Gesellschaft. Familie kann aber auch der Platz sein für die gemeinsten, die hinterhältigsten Beziehungen. Für manchen vielleicht sogar die Hölle auf Erden. Selbst gute Familien geraten in Schwierigkeiten. Wenn es ums Thema Geld geht oder wenn versteckter Neid da ist, wenn man den Eindruck hat, da wird mein großer Bruder, meine kleine Schwester bevorzugt. Im jungen Ehepaar ging es finanziell schlecht und dann haben sie das Angebot seiner Eltern angenommen, bei denen im Haus in die Einliegerwohnung einzuziehen. Und es stellte sich heraus, dass die Mutter des Sohns besitzergreifender war, als wie die Schwiegertochter sich das vorgestellt hatte. Und es passierte, ohne dass das jetzt mit einer großen Absicht war, aber es passierte einfach, dass die Mutter den Sohn immer mehr auf ihre Seite zog und dann es entsprechend gerappelt hat, ein kaum zu lösendes Chaos. Was das für Verletzungen auslöst, können diejenigen besonders gut nachvollziehen, die in einer ähnlichen Situation drinstecken oder mal drin gesteckt haben. Heute tauchen wir in diese Geschichte von 1. Mose 25 und folgende ein. Isaac und Rebekka haben keine Kinder über Jahre hinweg, 20 Jahre. Und dann betet Isaac dafür, Vers 1, ich weiß nicht, ob er vorher nicht dafür gebetet hat, aber immerhin, kommt auf den Gedanken. Und sie halten gleich einen doppelten Segen. Zwillinge. Und wer es schon mal Zwillinge hatte, der wird machen. Also, naja. Und Rebekka merkte auch schon während der Schwangerschaft, dass diese beiden Kinder besondere Kinder waren. Die konnten sich gut behaken, auch im Bauch. Und wundert sich darüber und fragt Gott nach dem Grund. Und Gott antwortete ihr, 1. Mose 25, Vers 23, zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib, zwei Stämme scheiden sich in deinem Schoß, ein Volk wird stärker als das andere sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Diese Aussage kam von Gott, bevor die Jungs geboren wurden. Gott sagte nicht nur die Entwicklung zweier Menschen, sondern im Grunde genommen sogar zweier Nationen vorher. Schwierigkeiten zwischen Israel und den Palästinensern, das sind die beiden Völker, die rauskommen, die sind nach wie vor gravierend. Und tatsächlich, als dann die Stunde der Geburt kam, brachte sie Zwillinge zur Welt. Vers 25, der erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt. Habe ich noch nie gesehen. Okay, wir haben auch nur vier Kinder und wir haben keine Rothaarigen, aber egal. Sie nannte ihn Esau, den Behaarten. Das Wort, die Worte Rot, Esau, Edom, die sind verwandt, haben den gleichen Wortstamm im Hebräischen. Danach, 26, war sein Bruder herausgekommen, der Esau an der Ferse festhielt. Ihn nannten sie Jakob, den Fersenhalter. Einige übersetzen das direkt in den Fersenhalter, andere machen das im indirekten Weg, indem sie ihn gleich den Betrüger nennen. Das steckt hinter diesem Bild. Kaum kommt er aus dem Mutterleib, schon versucht er auf Kosten anderer voranzukommen, steckt so dahinter. Bei ihrer Geburt war Isaak 60 Jahre alt. Die Kinder wuchsen heran. Esau wurde ein Jäger, ein Mann der freien Steppe. Jakob wurde ein gesitteter Mann. Das hört sich doch gut an, ne? Ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Ihr Vater Isaak hatte eine Vorliebe vor Esau, weil er gern wild aß. Jakob war der Liebling seiner Mutter. Was für ein Setting. Besser kann man Konflikte nicht anreißen. Nicht nur zwischen den Jungs gibt es Anlass für Streit, auch zwischen Eltern liegt das Konfliktpotenzial offen da. Und nun passieren zwei Geschichten, die diesen Konflikt so richtig aufbauen. Wir gehen schnell drüber, weil ich glaube, dass den meisten von euch die Geschichte gut bekannt ist. Sonst kann man sich heute Nachmittag mal hinsetzen, ab 1. Mose 25 mal so die nächsten Kapitel lesen, um das nochmal sich vor Augen zu führen. Aber ich lese einige Verse aus diesen Kapiteln vor. Das Erste, was passiert, was diesen Konflikt anheizt, ist, dass der Jakob den Esau übervorteilt. Ab Vers 29. Eines Tages hatte Jakob ein Gericht gekocht, als Esau erschöpft nach Hause kam. Lass mich doch schnell etwas von dem Roten da hinunterschlingen. Karl-Heinz von Heiden übersetzt, fantastisch. Also ich liebe das sehr. Rief Esau, dem roten Zeug da, ich bin ganz erschöpft. Deshalb nannte man ihn auch Edom, den Roten. Doch Jakob erwiderte, nur wenn du mir dein Erstgeburtsrecht dafür verkaufst. Ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Schwöre es mir, verlangte Jakob. Und Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Da gab Jakob Esau Brot und eine Schüssel gekochter Linsen. Esau aß und trank, stand auf und ging davon. So, sagt der Text hier, missachtete er sein Erstgeburtsrecht. Was war das damals? Heute Erstgeburtsrecht kennen wir nicht mehr unbedingt so, es sei denn, man ist in der Landwirtschaft aufgewachsen. Da gibt's noch hier und da so extra Settings, damit der Hof hinterher nicht verkleinert wird. Erstgeburtsrecht bedeutete, der Älteste bekam den doppelten Anteil an Land, den doppelten Anteil an allem anderen Besitz und auch den doppelten Anteil des Segens, den der Vater an die nächste Generation weitergegeben hat. Das war das eine. Und das zweite, der Erstgeborene war auch derjenige, der die Familienlinie weiter fortsetzt, hatte also auch in der Gesellschaft eine entsprechend höhere Stellung, eine Ehre bekommen. Und Gott hatte aber, erinnern wir uns, vorhergesagt, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Und Jakob nutzt jetzt seine Chance, die Gunst der Stunde, ergaunert sich das Erstgeburtsrecht in der Annahme, dass er so vielleicht Gott ein bisschen nachhelfen kann, dass so Gottes Vorhersage wahrgemacht wird. Nun, Esau ist auch ein interessanter Typ. Man könnte sagen, dass er den langfristigen Segen, das Bleibende, auf dem Altar des Kurzfristigen, des Vergnügens opfert. Entweder hatte er keine Sicht für die Zukunft, für die lange Perspektive, oder das hat ihn überhaupt nicht gekümmert. Alles, was für ihn zählte, war das Heute, das Jetzt, das Hier. Das ist die erste Geschichte, die die Spannung in der Familie so richtig hineinbrachte. Die zweite ist aber gravierender, schlimmer und hat wesentlich längere Auswirkungen. Sie dauert über 20 Jahre. Denn, wir schlagen zwei Kapitel weiter, in 1. Mose 27, dort stiehlt Jakob seinem großen Bruder Esau diesen Erstgeburtssegen, diesen doppelten Segen. Isaak schien die fixe Idee gehabt zu haben, bald zu sterben. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet, dass ältere Leute sagen, also ich werde jetzt bald sterben. Bei manchen stimmt das, da hat man so den Eindruck, die haben diesen direkten, diese Vorahnung von Ewigkeit. Aber es gibt auch Männer, die sagen das häufiger. Und es passiert trotzdem erstmal nicht. Erinnert mich an diese Geschichte von einem Mann, die ich gelesen habe, der zum wiederholten Mal seiner Frau gesagt hat und sich von ihr verabschiedet hat, ich werde sterben. Und dann nach dieser Ankündigung, dieses eine Mal, legt er sich nach Mittagessen hin, schläft den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend, die ganze Nacht durch. Am nächsten Morgen, als seine Frau aufsteht, findet sie ihn auf der Leiter, wie eine Glühbirne auswechseln. Also kein Wort mehr vom bevorstehenden Tod. Zurück zu Isaak. Der denkt auch, dass er dran ist, dass er stirbt. Er lebt zwar noch viele Jahre danach, aber er will sicher gehen. Isaak war alt geworden, Vers 1, und konnte nicht mehr sehen. Da rief er eines Tages seinen älteren Sohn Esau zu sich und sagte, mein Sohn. Ja, ich bin hier, erwiderte dieser. Ich bin alt geworden und weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Nimm dein Jagdzeug, deinen Köcher, deinen Bogen und jag ein Stück Wild für mich. Dann mach mir einen Leckerbissen zurecht, wie ich ihn liebe, und bring ihn mir zum Essen herein, damit ich dich segne, bevor ich sterbe. Isaak hatte das eigentlich ganz vernünftig eingefädelt, ne? Also nur mit Esau gesprochen, die ganze Familie wusste eigentlich nichts davon. Ah! Rebekka, Vers 5, hatte das Gespräch zwischen Isaak und seinem Sohn Esau mitgehört. Männer, glaubt nie, dass eure Frauen irgendwas überhören, was ihr brummelt. Also das passiert nicht. Und ihre Gedanken liefen auf Hintertouren. Auf Hochtouren. Wie konnte sie jetzt dafür sorgen, dass ihr Lieblingssohn das bekam, was ihrer Meinung nach ihm von Gott her eigentlich zustand? Schließlich hat sie einen Plan. Als Esau in die Steppe hinauszog, um ein Stück Wild für seinen Vater zu erjagen, sagt Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, pass auf, ich habe gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau sagte, bring mir ein Stück Wild, mach mir ein schmackhaftes Mahl, das ich esse und dich dann vor Jahwe segne, bevor ich sterbe. Nun hör mir zu, mein Sohn, genau zu und tu, was ich dir sage. Hol mir von der Herde zwei gute Ziegenböckchen. Ich werde ein Leckerbissen für deinen Vater daraus machen, so wie er es mag. Das bringst du ihm dann zum Essen, damit er dich vor seinem Tod segnet. Jakob hat mitgedacht, aber Esau ist doch überall behaart und ich habe eine glatte Haut, erwiderte Jakob seiner Mutter. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann würde ich als Betrüger vor ihm stehen und einen Fluch statt Segen auf mich bringen. Doch seine Mutter erwiderte, den Fluch nehme ich auf mich, mein Sohn. Tu nur, was ich dir gesagt habe. Jakob holte die Böckchen, brachte sie seiner Mutter, die machte einen Leckerbissen daraus, wie sein Vater ihn mochte. Dann nahm Rebekka die guten Kleider von Esau, ihrem Ältesten, die sie im Haus hatte, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Mit den Fellen der Ziegenböckchen umwickelte sie seine Arme und seinen glatten Hals. Dann gab sie ihm das leckere Fleisch und das Brot, das sie frisch gebacken hatte. So ging er zu seinem Vater hinein und sagte, Vater, ja, sagte Isaak, welcher von meinen Söhnen bist du? Ich bin Esau, dein Erstgeborener, sagte Jakob. Lüge Nummer 1. Ich habe gemacht, was du mir aufgetragen hast. Setz dich doch auf und iss von meinem Wild und segne mich nachher. Doch Isaak fragte, wie hast du so schnell etwas gefunden, mein Sohn? Jahwe, dein Gott hat es mir über den Weg laufen lassen, erwiderte Jakob. Wow, Lüge Nummer 2. Da sagte Isaak, komm her, mein Sohn, ich will fühlen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist. Jakob trat zu seinem Vater heran, der betastete ihn und sagte, die Stimme ist die von Jakob, aber die Hände sind die von Esau. Er erkannte Jakob nicht, weil seine Hände behaart waren wie die von seinem Bruder Esau. Und so segnete er ihn. Und er fragte noch einmal, bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, der bin ich, erwiderte Jakob. Lüge Nummer 3. Und das gegenüber dem vermeintlich bald sterbenden Vater. Vor den Augen Gottes, dessen großen Segen er eigentlich damit haben wollte. Nun, Isaak hat das Ganze, obwohl er skeptisch war irgendwie, trotzdem geglaubt und hat ihm den Segen gegeben. Und das ist ein ziemlich langer Segen, aber da springe ich jetzt drüber. Vers 30, als Isaak den Segen über Jakob zu Ende gesprochen hatte, Jakob eben von seinem Vater weggegangen war, da kam sein Bruder Esau von der Jagd. Auch er bereitete ein leckeres Mahl, brachte es zu seinem Vater und sagte, mein Vater, setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst. Wer bist denn du? Sagte Isaak zu ihm. Ich bin dein Sohn, dein Erstgeborener, Esau, bekam er zur Antwort. Da erschrak Isaak sehr und begann heftig zu zittern. Es heißt hier, es schüttelte ihn hin und her. Was für eine angespannte Situation haben wir jetzt hier in dieser Familie. Isaak, klar, ist sauer auf den Betrüger Jakob. Und weil er weiß, dass seine Frau Rebekka da die ganze Zeit mitgespielt hat, im Hintergrund natürlich auch sauer auf sie. Und dann ist er enttäuscht, dass er seinem Lieblingssohn, Esau, nicht mehr den Segen geben kann, den er ihm eigentlich zugedacht hatte. Esau, der ist auch sauer. Sauer auf seinen Bruder, der ihn schon zum zweiten Mal betrogen hat. Sauer auf seine Mutter, die da mit reingespielt hat. Sauer auf Gott, der da nicht eingegriffen hat. Und er ist auch verletzt, dass sein Vater, der ihn ja angeblich so sehr liebt, nicht den Unterschied zwischen seinem Bruder und ihm erkannt hat. Rebekka und Jakob, die beiden haben jetzt berechtigterweise Angst. Angst vor Isaaks Zorn wegen des Betrugs innerhalb der Familie und auch Angst vor Esaus Rache. Sie wissen, was das für ein Typ ist. Wer war denn der, der das Wild gejagt und mir gebracht hat, bevor du kamst? Ich habe ihn gesegnet und er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau das hörte, schrie er voller Bitterkeit laut auf. Vater, rief er, segne mich, segne auch mich. Aber Isaak erwiderte, dein Bruder ist gekommen und hat dich mit Hinterlist um deinen Segen gebracht. Heißt er deshalb Jakob? Weil er mich nun schon zum zweiten Mal betrogen hat, sagte Esau, erst nahm er mir das Erstgeburtsrecht und jetzt auch noch meinen Segen. Hast du denn keinen Segen mehr für mich übrig? Isaak erwiderte, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder müssen ihm dienen. Mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Esau sagte, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, segne auch mich, Vater. Und Esau fing an, laut zu weinen. Da sagte sein Vater Isaak, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein, fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du dich ernähren und wirst ein Diener deines Bruders sein. Doch wenn du dich losreißt, wirfst du sein Joch von deinen Schultern ab. Den Segen, den Esau noch bekommt, der ist ärmlich, verglichen mit dem Segen, den Jakob sich erschlichen hat. Esau feindete Jakob wegen seines Segens an, den dieser von seinem Vater erhalten hatte. Er dachte, mein Vater lebt nicht mehr lange. Wenn dann die Trauerzeit vorbei ist, werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Die Geschichte von Kain und Abel kann sich hier wiederholen. Wenn Rebekka nicht einen Plan gehabt hätte, und sie versucht, das zu organisieren, was Gott verheißen hat. Wenn sie nicht so rumgetrickst hätte, wäre ja herausgekommen, was Gott wirklich vorgehabt hatte, wie Gott wirklich das eigentlich gemacht hätte. Aber sie musste wieder reinfrischen. Sie war nicht bereit, auf Gottes Handeln zu warten. Sie spielte lieber selbst ein bisschen Schicksal. Das tun wir alle. Gerne. Wenn es darum geht, dass es für uns dass sich für uns was dabei herausspringt. Aber, das ist vielleicht so die erste kleine Lektion aus dieser Geschichte, keiner von uns braucht Tricksen, damit Gottes Wille in unserem Leben Wirklichkeit wird. Dass wir Gott irgendwie dazu hinbiegen oder die Geschichte so rumbiegen, dass das, was wir meinen, was uns zusteht, dass das uns zukommt. Wenn Gott etwas zugesagt hat, dann wird uns das garantiert erreichen, zu seiner Zeit und auf seine Art und Weise. Rebekkas Plan lautete jedenfalls, geh zu meinem Bruder Laban und wir lassen jetzt eine Menge Verse aus. Jakob geht zu Onkel Laban, arbeitet für 7 Jahre lang für die Frau, in die er sich dort verliebt hat und landet im Hochzeitsbett mit der älteren, nicht so hübschen und nicht so netten Schwester. Der Betrüger wurde betrogen. Laban und Rebekka waren offensichtlich Geschwister. Die hatten dasselbe im Blut. Jakob muss auch ein wenig benebelt gewesen sein, dass er den Unterschied nicht bemerkt, als er mit seiner ersten Frau dann in der Hochzeitsnacht schlief. Am nächsten Morgen jedenfalls gingen ihm die Augen auf. Und auch in unserer Kultur wäre das ein ziemlicher Schock. Laban hat Jakob ausgetrickst. Und während der 20 Jahre, die Jakob in Haran lebt, beharken sich diese beiden. Ihr größter Erfolg ist, dem anderen immer wieder noch eins auszuwischen. Kapitel 30 und 31, da werden gesprenkelte, schwarze, weiße Schafe und Ziegen gegeneinander ausgespielt, die Regeln ständig geändert. Und eins ist klar, keiner vertraut dem anderen Betrüger. Kein Betrüger vertraut dem anderen Betrüger. Und irgendwann wird Jakob klar, so geht das nicht weiter. Ich muss hier weg. Und in seinem Hinterkopf schwingt mit, und ich muss die Sache mit meinem Bruder in Ordnung bringen. Und er zieht jedenfalls weg, aber nicht mal das bringt Ruhe in seine Situation. Laban verfolgt ihn und sie streiten sich um Hausgötter, den Lohn, die Sicherheiten für Laban und so weiter. Kapitel 31, Vers 41 sagt Jakob jedenfalls zusammenfassend, 20 Jahre habe ich das auf mich genommen. 14 Jahre habe ich um deine Töchter gearbeitet und 6 um die Herde und 10-mal hast du meinen Lohn verändert. Ich meine, wenn er immer höher gegangen wäre, wäre das ja okay gewesen, aber die haben sich ja gegenseitig das Wasser abgegraben. Vers 43 in dem Kapitel machen sie schließlich einen Vertrag. Der wird in Vers 48 bestätigt. Sie bauen einen Steinhaufen zur Erinnerung und der Inhalt des Vertrages: Hier ist die Grenze. Hier ist Schluss. Bis hierhin und nicht weiter. Wenn du deinen Fuß darüber setzt, dann garantiere ich für nichts. Und wenn du mit deinem Zeh auch nur die Linie berührst, dann Gnade dir Gott. Über Versöhnung zwischen den beiden brauchen wir uns erstmal nicht zu unterhalten. Es gibt ja Beziehungen, in denen man den Status von teilweiser Versöhnung erreichen kann. Wie würde volle Versöhnung aussehen? Volle Versöhnung beginnt mit dem Vergeben, dem Eingeständnis der Schuld, die man auf sich geladen hat, der Bitte um Vergebung und der Gewährung von Vergebung. Versöhnung geht aber weiter als das. Versöhnung bedeutet, dass man wieder Vertrauen in den anderen hat und investiert, dass man sich gegenseitig mit Achtung, mit Respekt und mit echter Liebe begegnet. Zwischen Laban und Jakob gibt es offensichtlich keine Vertrauensbasis mehr. Es gibt Situationen, da scheint es nie zu einer vollen Versöhnung kommen zu können. Nicht, dass wir nicht dafür beten sollten, aber es gibt Menschen, die wollen ihren Teil zur Versöhnung nicht beitragen. Was sagt Paulus in Römer 12? Soweit es irgend möglich ist und soweit es an euch liegt, sucht den Frieden mit allen Menschen. Was sagt er? Ihr sollt suchen. Ihr geht den ersten Schritt, wenn ihr mit Christus unterwegs seid. Oder Hebräer 12, Vers 14, bemüht euch ernstlich um Frieden mit jedermann. Es gibt aber auch Menschen, mit denen kann man keinen Frieden schließen, weil sie einfach unmöglich sind, weil sie nicht wollen. Es gab keinen Weg, wie David sich mit Saul versöhnen konnte, weil Saul immer wieder die Speere auf ihn geschmissen hat. Das funktionierte nicht mehr. David hatte von seiner Seite aus sich nicht gegen Saul versündigt, hat ihm immer wieder Gutes getan. Aber Saul wollte einfach nicht. Paulus sagt in einem Vers nach dem, den ich vorhin schon zitiert habe, rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Es gibt Situationen, da funktioniert das nicht und wir werden immer wieder verletzt. Und dann ist das so schnell da, dass wir irgendwann zu viel kriegen. Wir sind auch so viele Schritte gegangen. Wir haben uns immer wieder verletzlich gemacht. Wir sind dem anderen immer so nahe gekommen, dass wir verletzt werden konnten. Wir haben Hoffnung investiert. Wir haben unser Herz da reingesteckt und sind immer wieder enttäuscht worden. Und dann kann es irgendwann mal menschlich nachvollziehbar zu diesem Punkt kommen, wo es umkippt. Und man so verletzt und sagt nie wieder und versucht, den Spieß umzudrehen. Es gibt Beziehungen, da ist das mit der Versöhnung zumindest aus menschlicher Perspektive erstmal nicht machbar. Eine Frau von einem Pastor musste mal zu einer OP ins Krankenhaus, gab ihrem Mann noch verschiedene Aufträge, bevor sie die Wohnung verließ. Unter anderem musste er zu Hause die Blumen gießen. 2 Tage nach der OP, sie ist halbwegs wieder im Wachzustand und er besucht sie und dann checkt sie nach, ob denn ihr Mann an alles gedacht hat. Und dann natürlich kommt auch irgendwann die Frage, hast du an die Blumen gedacht, hast du die Blumen gegossen? Und dann sagt er, ja, ganz stolz, alle 5, die 2 im Esszimmer und die 3 im Wohnzimmer. Und sie guckt ihn mit etwas ungläubigen, aufgerissenen Augen an. Auch die in der Mitte? Ja, natürlich, aber das ist doch eine Seidenblume. Manchmal sind unsere Bemühungen um Versöhnung sowas wie eine Seidenblume zu gießen. Vielleicht bist du bisher solchen Leuten noch nicht begegnet, aber es gibt sie. Zwischen Jakob und Laban ist jedenfalls eine Grenze gezogen. Aber Jakob hat immer noch im Hinterkopf, da gibt es ja noch mehr. Da ist ja noch mehr in meinem Leben, was eigentlich geklärt gehört. Ich bin jetzt nicht mehr unter dem Schutz bei Onkel Laban. Jetzt bin ich wieder so auf freier Ebene und Esau könnte mir begegnen. Und ich weiß, ich muss das in Ordnung bringen. Wie geht er jetzt vor, um diese über 20 Jahre ungeklärte Geschichte in Ordnung zu bringen? Diese Geschichte, an der er selbst schuld war? Ja, er war der Berufene Gottes, aber die Art und Weise war trotzdem falsch. Das ist in Kapitel 32 und da sind mir 3 Dinge aufgefallen. Wenn es darum geht, Versöhnung zu suchen, hat der Jakob 3 Schritte gewählt und ich glaube, das sind sehr weise Schritte, die wir gehen können, die Gott gebraucht hat, um einen gewissen Status von Versöhnung wieder hinzubekommen. Das Erste, was der Jakob macht, ist, er bereitet den Weg vor. Vers 1, früh am nächsten Morgen küsste Laban zum Abschied seine Enkel, seine Töchter, segnete sie, dann kehrte er in seine Heimat zurück. Als dann auch Jakob weiterzog, begegneten ihm Engel Gottes. Hier ist das Lager Gottes, sagte er, als er sie sah. Deshalb nannte er jenen Ort Mahanaim, Doppellager. Verlässt die eine Grenze und er merkt, okay, jetzt bin ich doch gar nicht irgendwie nur auf No Man's Land, sondern ich bin schon wieder an einer anderen Grenze angekommen. Wenn es um Versöhnung geht, kommt man schnell an Grenzen, an auch seine eigenen Grenzen. Und wenn Gott nicht da wäre, wenn er nicht größtes Interesse an versöhnten Beziehungen hätte, wenn er nicht durch Engel eingreifen würde, gäbe es keine Hoffnung. Und mal ganz ehrlich, Kriegsschauplätze gibt es einige im Reich Gottes, wo es ein Eingreifen von oben braucht, damit Knoten gelöst werden können. Wie bereitet Jakob den Weg vor? Vers 4, er schickt Boten, kündigt sein Kommen an. Und dann Verse 14 bis 22 schickt er Geschenke. 3 Herden hintereinander schickt er auf den Weg, um vorzubereiten, was er mit seinem Bruder Esau vorhat. Zusammen, wenn man es mal rechnet, 580 Tiere sind da unterwegs gewesen, vor ihm her auf Esau zu. Jakob war wohlhabend geworden. Vielleicht sollte ich auch an dieser Stelle sagen, Missverständnissen vorzubeugen. Man kann sich Vergebung nicht erkaufen. Viele versuchen das zwar, aber es funktioniert nicht. Ein wichtiges Prinzip kommt aber trotzdem hier in dieser Geschichte raus. Wenn du jemanden falsch behandelt hast, musst du um eine Versöhnung vorzubereiten, ganz klar eine deutliche Geste deines Willens zeigen, deines guten Willens, dass du eine Versöhnung suchst. Einfach nur hinzugehen und zu reden, ist, wenn man Leute tief verletzt hat, häufig schwierig, weil man gar nicht über die erste Grenze kommt. Deswegen ist es sehr weise, da entsprechend was vorzubereiten, dass man der anderen Person entgegenkommt, dass man ihr damit sagt, ich tue etwas für dich, ich will etwas wieder gut machen, auch wenn noch keine Vergebung ausgesprochen ist. Im Erbschaftsstreit zwischen drei Brüdern fühlten sich die zwei Jüngeren vom Älteren übervorteilt. Und um Frieden zu stiften, hat der Ältere den Jüngeren mehr Anteile gegeben, als was der Erbschaftsvertrag das eigentlich vorgesehen hatte. Und das hat die beiden Jüngeren besänftigt und dazu beigetragen, dass eine Versöhnung zwischen ihnen möglich war. Friedensstifter sind Leute, die aus freien Stücken auf etwas verzichten, das ihnen eigentlich zusteht, rechtlich zusteht, um entsprechend die Situation zu lösen. Dass man auf eigene Rechte verzichtet. Wenn es um Versöhnung geht, dann reicht es eben nicht aus, nur so weit zu gehen, was vielleicht objektiv gerecht ist, oder so weit zu gehen, was man selber als gerecht empfindet, was von außen als fair beurteilt wird, sondern wenn man Versöhnung sucht und erreichen will, dann muss man die extra Meile gehen. Diese extra Meile ist es nämlich, die Versöhnung eröffnet. Wie traurig, wenn wir, selbst wenn wir im Recht sind, auf unserem Recht bestehen und damit nicht das Tor zur Versöhnung öffnen. Was haben wir denn davon, unser Recht durchzusetzen? Doch nur die Gewissheit, dem anderen eine Lektion erteilt zu haben oder das Gefühl, das, was mir zusteht, kriege ich auch. Ob der andere dabei aber mitbekommt, dass er eine Lektion erhalten hat, ob er die dann auch annimmt, ist fraglich. Und ob das so zur Versöhnung führt, erst recht. Dieser Ansatz, den der Jakob gewählt hat, glaube ich, zeigt überzeugend, wie eine Versöhnung vorbereitet werden muss, wie man sich auf den Weg macht. Dass man bereit ist, von seinem eigenen, was man sich erwirtschaftet hat, abzugeben, zeigt, dass das andere viel wichtiger ist, viel höher steht, als das, was an wirtschaftlichem Besitz so da ist. Jakob zeigt, wie wichtig es ist, dass man sich auf den Weg macht und bereit ist, für Versöhnung Opfer zu bringen. Das Zweite, was mir in diesen Kapiteln aufgefallen ist, er sucht ganz bewusst die Begegnung mit Gott. Dann betete nämlich Jakob, Vers 9 oder Vers 10, je nachdem, wie die Zählung bei euch in der Bibel ist, Jahwe, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, du hast zu mir gesagt, geh in deine Heimat zu deiner Verwandtschaft zurück, ich werde es dir gut gehen lassen. Ich bin zu gering für alle Barmherzigkeit und Treue, die du an mir, deinem Diener, erwiesen hast. Denn nur mit einem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich doch vor meinem Bruder Esau. Ich habe Angst vor ihm, dass er kommt und uns alle umbringt, auch die Mütter und die Kinder. Jakob hat keine Ahnung, wie sein Bruder ihn empfangen wird. Vers 12, du hast mir doch versprochen, ich will dir viel Gutes tun. Deine Nachkommen sollen werden wie der Sand am Meer, den niemand zählen kann. Jakob hatte große Angst und das ist nicht von ungefähr. Und neben dem, was er vorbereitet hat, weiß er, er braucht nicht nur die Zusage Gottes, sondern er braucht die Nähe Gottes. Er sucht die Nähe Gottes. Wie ist das bei Beziehungen, die wir versuchen, in Ordnung zu bringen? Versöhnung ist immer Werk und Geschenk von Gott, weil er es ist, der Herzenstüren öffnet, weil er es ist, der Herzen verändert und er es ist, der Kraft gibt, die nötigen Schritte zu gehen. Ohne sein Eingreifen würde Versöhnung spätestens auf halber Strecke stecken bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, im letzten Jahrhundert, ich meine, das hört sich lang nach da hinten an, aber Leute, wir sind, wenn ich das so richtig sehe, alle im letzten Jahrhundert geboren, also von daher wissen wir das. Da gab es in Kanada in den 70er Jahren eine Erweckung und eine, die wirklich durchgreifend war. Und in dieser Erweckung passierten viele Geschichten von echter Versöhnung in Familien, in Gemeinden. Und das wurde auch in der Öffentlichkeit sichtbar. Ein Bauunternehmer hatte viele Häuser gebaut, hatte dabei aber gerne minderwertiges Holz verwendet. Jedenfalls minderwertiger als das, was er in den Verhandlungen vorher zugesagt hatte. Und über Jahre hat er gut damit gelebt. Er hatte diesen Betrug nicht an sein Gewissen herangelassen. Es war wohl auch nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo Gottes Geist so deutlich am Reden war, hat er gemerkt, ich kann das nicht mehr überhören. Da ist was, was ich in Ordnung bringen muss. Er wusste ganz genau, ich will doch in enger Beziehung mit Gott leben. Und was ist mit den vielen Leuten, die ich beim Hausbau betrogen habe? Dann nahm der Bauunternehmer ein Darlehen auf sein Haus auf und ging zu allen, die er betrogen hatte, und erstattete ihnen, um was er sie betrogen hatte. In der Öffentlichkeit, sich gedemütigt, aber um das hinzukriegen. Und so etwas passiert, wenn wir Gottes Geist den Raum geben, Dinge zu ändern. Gottes Geist den Raum geben, Beziehungen wieder herzustellen. Ich meine, wir Menschen schaffen das sehr gut und wir gewöhnen uns auch gut daran, mit Sünde zu leben. Weil das viel einfacher ist, als Dinge in Ordnung zu bringen. Nicht wahr? Wir nehmen lieber gravierende Nachteile in Kauf, als unseren Stolz oder unsere Angst beiseite zu legen und Gottes Weg zur Versöhnung zu gehen. Jakob hat das 20 Jahre lang durchgehalten, bis er die Entscheidung traf, den richtigen Weg zu gehen. Wie lange dauert das bei mir? Wie lange dauert es bei dir? Vers 22, mitten in der Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen, seine 11 Söhne, überquerte mit ihnen den Jabbok an einer Furt. Auch alle seine Herden und sein Besitz brachte er über den Fluss. Nur Jakob selbst blieb zurück und betet dort. Und nach dem Gebet begegnet ihm Gott auf besondere Weise. Drang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Als jener merkte, dass Jakob sich nicht niederringen ließ, schlug auf dessen Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Und dann sagte er, lass mich los, die Morgenröte zieht schon herauf. Doch Jakob antwortete, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Wie heißt du? Fragte der Mann. Jakob, erwiderte er. Da sagte er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gottes Kämpfer, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Und dann bat Jakob, sag mir doch, wie du heißt. Doch er erwiderte nur, warum fragst du? Und er segnete ihn. Ich habe Gott ins Angesicht gesehen, sagte Jakob, und ich lebe noch. Und darum nannte er jenen Ort Phnuel, Gottes Gesicht. Als Jakob dann Phnuel verließ, ging die Sonne über ihm auf, aber er hinkte wegen seiner Hüfte. Und deshalb lehnen es die Israeliten ja bis heute ab, den Muskel zu essen, der über einem Hüftgelenk liegt, weil Jakob an dieser Stelle von Gott geschlagen worden war. Warum war für den Jakob dieser Kampf an dieser Stelle dran? Bisher war er immer was gewesen? Ein Trickser, ein Betrüger. Einer, der sich mit List Segen unter den Nagel reißt. Endlich ist er so weit, dass Gott ihn verändern kann. Er hat eine Riesenangst vor seinem Bruder und er ist mit seinen Mitteln so am Ende, dass er bereit ist zu kapitulieren. Aber das einzugestehen, war sein größter innerer Kampf. Im Hebräischen steckt ein Wortspiel. Jakob, Jabok und Jabek. Das bedeutet Kampf. Das ist, geht also auf dieselben hebräischen Konsonanten zurück. Ohne Kampf gegen seine alten Wege kann er nicht an den Platz des echten Segens kommen. Und Gott bringt ihm dies bei mit dieser Verletzung, sodass er seinem Bruder nur noch entgegenhinken kann, nicht mehr eigene Verteidigungsmöglichkeiten hat. Dass das aber nicht nur eine äußerliche Verwundung war, sondern eine innere Korrektur, wird deutlich, wenn wir uns anschauen, was da in seinem Herzen passiert ist. Bisher, was hat er gemacht? Herden vorhergeschickt, seine Familie vorhergeschickt. Und er ging dann hinten durch. Er blieb allein zurück. Nach dem Kampf stellt sich das komplett um. Er geht vorne weg, er hinkt vorne weg, macht sich total angreifbar und geht so Esau entgegen. Um Versöhnung möglich zu machen, braucht es Demut. Echte Demut, Herzensdemut, nicht zur Schau getragene. Ohne Demut werden wir uns nicht auf den Weg machen. Ohne Demut werden wir auch nicht zu unserer eigenen Verantwortung stehen. Gott liebt es, mit Verwundeten, mit Schwachen, mit Demütigen sein Reich zu bauen. Hört das bei Paulus, fahl im Fleisch. Gott gebraucht sogar Satans Angriffe, um seine Botschafter zu segnen. Das Dritte, was mir also aufgefallen ist, der geht in Demut auf seinen Bruder Esau zu, in echter Demut. Kapitel 33. Selbst ging vor ihn her, warf sich 7-mal auf die Erde, Vers 3, bis er zu seinem Bruder kam. Da lief Esau ihm entgegen, umarmte ihn, er fiel ihm um den Hals und küsste ihn und beide weinten. Was wolltest du denn mit dem ganzen Lager, auf das ich gestoßen bin, fragte Esau. Gnade finden vor meinem Herrn, erwiderte Jakob. Da sagte Esau, ich habe selbst schon genug, mein Bruder. Behalte nur, was dir gehört. Was dir gehört, sagt der Bruder, der ihm vorher gesagt hat, ich werde dir nach dem Leben trachten. Also auch bei Esau ist einiges passiert. Gott hat das Herz vorbereitet. Nein, nein, sagt Jakob, wenn ich überhaupt Gnade vor dir gefunden habe, dann nimm mein Geschenk an. Denn ich habe dein Gesicht gesehen, wie man Gottes Angesicht schaut. So freundlich warst du zu mir. Nimm doch mein Geschenk an, denn Gott war mir gnädig und ich habe alles. Und so drängte er seinen Bruder, bis er es annahm. Wenn du bei einer Versöhnung jemandem vergibst, dann steckt für den anderen etwas in dir, was für den anderen Gott ist. Du tust das, was Gott am liebsten tut. Du bist gnädig. Dann schlug Esau vor, lass uns aufbrechen und weiterziehen. Ich werde dich begleiten. Doch Jakob antwortete, mein Herr, du siehst ja, dass die Kinder noch zart sind und ich habe auch säugende Schafe und Rinder bei mir. Wenn man sie nur einen Tag zu schnell treiben würde, ginge mir die ganze Herde ein. Mein Herr, zieh du ruhig voraus. Ich werde dir nach Seir folgen. Will das aber ganz gemächlich tun, wie es dem Vieh und meinen Kindern angemessen ist. Dann lasse ich wenigstens ein paar Leute von mir bei dir, sagte Esau. Wozu das? Hauptsache, ich habe Gnade vor dir, meinem Herrn, gefunden. Und da machte sich Esau auf den Rückweg nach Seir. Jakob zog weiter nach Sukkot. Interessant, in Richtung Seir, aber nicht bis nach Seir. Ne? Dort baute er sich ein Haus, Hütten für sein Vieh. Deshalb nannte er den Ort Sukkot, das heißt Hütten. Später zog Jakob in friedlicher Absicht nach Sichem im Land Kanaan. Draußen vor der Stadt schlug er sein Lager auf. Dann kaufte er von den Söhnen Hamors, des Stadtgründers, das Stück Land, auf dem er seine Zelte aufgeschlagen hatte. Bezahlte ihnen 100 Kesiter dafür. Dort errichtete er auch einen Altar und nannte ihn Gott ist der Gott Israels. Gott ist mein Gott. Israel war ja sein neuer Name. Gott ist mein Gott. Ein paar Lebenslektionen zum Abschluss. Manchmal, das ist die eine, gebraucht Gott einen krummen Stock, um eine gerade Linie zu ziehen. Manchmal gebraucht Gott einen krummen Stock, um eine gerade Linie zu ziehen. Wen hättest du lieber als Nachbarn? Jakob oder Esau? Muss man schon ein bisschen nachdenken, ne? Also, wer wäre mir lieber? Wahrscheinlich dann doch eher Esau. Der war zwar ein rauer Geselle und nach der Einschätzung des Neuen Testaments werden wir ihn nicht im Himmel treffen, aber man konnte sich mit ihm arrangieren. Aber Jakob als Nachbarn, den Betrüger, Würdest du dem einen Rasenmäher ausleihen? Über einen gemeinsamen Spielplatz für Kinder verhandeln? Gott sagte, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Schon bevor die so verschiedenen Zwillinge geboren wurden, hat Gott den Älteren dazu bestimmt, dem Jüngeren zu dienen. Der Gott, dem wir dienen, ist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, nicht der Gott Esaus. Halslinie des Erlösers geht ebenfalls über Jakob, nicht über Esau. Bei aller Verantwortung des Menschen ist die Vorherbestimmung Gottes so, dass er diese chaotische und so auseinandergerissene Familie aber nimmt und mit ihr zu seinem Ziel kommt. Das können wir immer wieder beobachten, dass Gott fehlerhafte Menschen, unvollkommene Menschen gebraucht. Darüber bin ich ziemlich froh, weil ich, wenn ich in den Spiegel schaue, und ich brauche keinen Spiegel dafür, genau weiß, was in meinem Herzen häufig drin steckt. Gott gebraucht unvollkommene Menschen, er gebraucht unvollkommene Familien, er gebraucht unvollkommene Gemeinden und Werke, sein Reich zu bauen. Und seine Absicht ist, dass geistliche Frucht entsteht. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott Menschen gebraucht, die uns, wenn wir an seiner Stelle wären, nie in den Sinn gekommen wären, dass wir sie dazu gebrauchen würden? Aber das genau tut er, als Jesus sich seine Jünger auswählt. Die Donnersöhne. Was heißt das? Bollerköppe oder so, ne? Sagt man das hier bei euch? Ja? Wir denken bei Johannes immer, ach, das ist so ein ganz Zahn. Nee. Der wusste, wenn er irgendwo was gesagt hat, dann war das wie wenn jemand anders mit dem Prügel draufgehauen hat. Also so in der Richtung. Petrus? No way. Paulus? Ja, wir denken immer so vom Ende des Lebens her, ne, weil wir ja die ganze Entwicklung mitkriegen. Aber in der Situation? Nee. Gott kann mich und dich gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Gott hat Jakob gebraucht. Das rechtfertigt seine Betrügereien nicht. Gott gebrauchte ihn, diesen krummen Stock. Und das, was wir aus seinem Leben uns heute Morgen angeguckt haben, ist ja noch lange nicht alles. Der war Bigamist, hatte Konkubinen, seine Söhne, unglaublich. Also das reinste Chaos. Die kamen von 4 Müttern. Und doch kommt Gott mit Jakob voran, bringt seine Absichten zum Ziel. Gott gebraucht einen krummen Stock, gebraucht auch uns. Sei nicht überrascht, wenn er dich gebrauchen will. Eine zweite Lektion, Beobachtung aus dieser ganzen Geschichte. Versöhnung, die wir ja alle so dringend brauchen, ist Gottes Ding. Ist Gottes Arbeit, Gottes Werk. Als Jakob mit Gott kämpfte, hat er keine andere Wahl, als sich hinterher mit seinem Bruder zu versöhnen. Je näher wir Gott kommen, umso dringender wird doch die Versöhnung untereinander. Wie wichtig ist Versöhnung für Gott? Ist das eine Möglichkeit, die wir eventuell auswählen können? Besonders, wenn es nette Leute sind, mit denen wir uns wieder versöhnen wollen. Jesus sagt in Matthäus 5, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh hin und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott dein Opfer. Unsere Spenden, unsere Opfer bewirken nichts, wenn wir uns nicht vorher auf den Weg gemacht haben, Versöhnung zu suchen. Mit dem, wo es dran ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bereit sind, auf Gottes Ruf zu hören, loszugehen, die Schritte zu unternehmen, damit Versöhnung geschehen kann. Wir sind geistlich in der Verantwortung, zum Telefonhörer zu greifen, die Schwester anzurufen, deine Eltern, ehemaligen Freund. Wir sind verantwortlich, die Versöhnung, die Gott möglich macht, auf den Weg zu bringen. Denken wir an diese drei Schritte bei Jakob: vorbereiten, Gott suchen und dann auf den Weg machen. Versöhnung ist Gottes Werk. Darum tu den ersten Schritt. Und ich weiß nicht, an wen du heute Morgen gedacht hast, wo du eigentlich genau wusstest, ich muss den ersten Schritt tun. Ich möchte beten. Vater, wir sehen bei uns selbst so viele Fehler, so viele zerbrochene Beziehungen, so viel ungeklärte Vergangenheit, viel, viel mehr. Hilf uns, wenn wir uns auf den Weg machen, Versöhnung zu suchen. Und gebrauche dann die Versöhnung auch als eine Brücke für andere, zu dir zurückzufinden. Danke für die Vergebung, die du uns als Sündern so gerne gewährst.